Frau Gott und Vater, wir wollen dir danken für deine Gnade. Danke, dass wir dich kennen dürfen als unseren Herrn und Heiland. Danke, dass wir dein Wort haben, dein lebendiges Wort, was uns immer wieder Anleitung gibt, Zurüstung für unseren Weg. Danke, dass du bei uns bist. Schenke uns jetzt eine gesegnete Zeit, dass wir dich weiterhin sehen, nichts anderes, dass wir zugerüstet werden in unserem Herzen und dir alle Ehre geben. In Jesu Namen. Amen.
Das Leben ist voller Ereignisse. Es ist eigentlich so, dass wenn wir unser Leben schauen, das Leben ist voll, oder? Wenn wir jeden Tag betrachten, manchmal Wochen, manchmal vielleicht sogar auch Jahre, dann merken wir, dass das Leben ist voll. Und von heute auf morgen, von manchmal von jetzt auf gleich, kann sich ein ganzes Leben ändern. Es kann passieren, dass wir oder jemand, der uns nahesteht, auf einmal schwer krank wird. Man verliert seinen Arbeitsplatz oder jemand stirbt, der uns sehr nahesteht oder man ist in einem schweren Autounfall verwickelt. Das sind alles große Ereignisse des Lebens, die jeden von euch auf die eine oder andere Weise geschehen werden oder die ihr erleben werdet. Doch was ist eigentlich mit diesen ganz alltäglichen, wir reden manchmal von diesen großen Ereignissen des Lebens,
mit diesen ganz alltäglichen Dingen des Lebens? Man schreibt eine schlechte Note in der Schule oder an der Uni. Man hat einen heftigen Streit mit einem Freund oder einer Freundin, mit seinen Arbeitskollegen in der Familie, mit dem Ehepartner, den Kindern oder in der Gemeinde, oder? Streitigkeiten kommen immer mal wieder vor. Man verliert einen Schlüssel oder sein Portemonnaie. Man kommt zu spät zur Arbeit. Man wird auf der Straße angerampelt oder der Parkplatz wird einen weggeschnappt. Die Waschmaschine, der Trockner, Kühlschrank oder der Geschirrspüler geht kaputt. Und natürlich auch immer wieder das Auto. Leute, das Leben ist voller Ereignisse. Und jeden Tag, denn solche und andere Dinge werden passieren. Immer wieder in unserem Leben. Wir können das nicht verhindern. Wir können diesen Dingen nicht entfliehen. Keiner kann das, auch wenn wir das immer wieder versuchen in unserem Leben. Doch die Frage heute Morgen ist nicht, ob solche Dinge passieren, ob sie passieren, sondern wie wir auf die alltäglichen Dinge des Lebens reagieren. Die großen und die kleinen Sachen. Wie reagieren wir in unseren Gedanken, durch unsere Worte und durch unsere Taten? Wie reagierst du darauf, wenn du krank wirst, deinen Arbeitsplatz verlierst, wenn jemand anders leidet, wenn du Streit hattest? Wenn dir was passiert, wenn Leute traurig sind, wenn du sündigst, wenn etwas schief geht in deinem Leben, wenn du Probleme hast, wie reagierst du darauf? Gibt es Dinge in deinem Leben, wo du dir angewöhnt hast, sogar auf eine gewisse, bestimmte Weise zu reagieren? Zum Beispiel so, mit Angst, Zorn, Sorgen, Trauer, Schuld, Depression, Stille, Zurückgezogenheit, Taubheit, Passivität, Gleichgültigkeit, Ablehnung, Ausschweifung oder vielleicht doch mit Mitgefühl, Barmherzigkeit, Liebe, Vertrauen, Standhaftigkeit, Selbstdisziplin und Freude. Was sind typische Reaktionen in deinem Leben auf die alltäglichen Ereignisse? Was sind deine typischen Muster? Ganz ehrlich. Und ja, es kommt immer drauf an, oder? Mit welchem Bein wir morgens aufgestanden sind. Aber wie sieht es in deinem Leben aus? Wenn wir in Gottes Wort schauen, merken wir, dass wir unzählige Reaktionen und auf Ereignisse sehen. Oder? Die Bibel ist voll mit Reaktionen. Von Anfang von Adam und Eva bis hin zu Johannes im Buch der Offenbarung. Wir sehen überall Reaktionen auf Ereignisse und Veränderungen des Lebens. Und in unserer Betrachtung im Markus-Evangelium, wo wir zurzeit sind, sehen wir Jesus und seine Jünger, wie sie immer wieder auf Dinge gereagiert haben. Und genau darum geht es in unserem Abschnitt heute Morgen, Markus 8, 1 bis 21, in unserem kurzen Abschnitt, wo wir sehen werden, einmal mehr, wie Jesus auf Dinge des Lebens reagiert hatte. Also wie reagiert Jesus? Welche Gesinnung offenbart uns Jesus in seinem Leben, in allen Ereignissen seines Lebens als Vorbild und als Hilfe für uns und unser Leben? Und darum soll es heute Morgen gehen mit dem Titel unserer Predigt, eine Christus-zentrierte Gesinnung. Eine Christus-zentrierte Gesinnung zu haben. Und in Markus 8, 1 bis 21 sehen wir heute drei Reaktionen von Jesus, damit wir seiner Gesinnung folgen und ein Christus-zentriertes Leben führen. Drei Reaktionen Jesu. Wenn wir zurückgehen, um immer wieder den ganzen Abschnitt zu sehen, den Kontext, um mal zu sehen, wo sind wir eigentlich, erst recht, wenn zwei Wochen vergangen sind, wieder, wo wir Markus betrachtet haben. Was war letztes Mal? Wir haben letztes Mal Markus 7 abgeschlossen. Wir bewegen uns langsam voran. Wir sind jetzt endlich in Markus 8. Aber wir sehen Markus 7 am Ende, dieser kurze Abschnitt hier nur, ganz, ganz kurz, diese paar Verse und dennoch dieser große, große Abschnitt. diese große Zeitspanne, denn Jesus und seine Jünger am Ende von Markus 7 reiste circa 6 Monate in diesem großen Gebiet von Dekapolis umher. Weil in Galiläa, wo er vorher wirkte, die Anfeindung immer mehr gegen ihn zunahm, weil Jesus seine Jünger weiterhin zurüsten wollte, indem er was tat? Jetzt in Dekapolis ganz besonders zu den Heiden ging, um ihnen das Evangelium zu verkündigen. Und am Ende von Markus 7 brachten dann ein paar Freunde diesen tauben Menschen zu Jesus. Und genau das, was wir immer in unserem Leben tun sollten, oder was wir letztes Mal gesagt haben, Menschen zu Jesus bringen. Das ist das Wichtigste, was wir in unserem Leben tun sollten und müssen, Menschen zu Jesus bringen. Zu der Person, die Menschen wahrhaftig retten kann, zu der Person, die wahrhaftig Leben schenken kann, die wahrhaftig retten kann, der Heiland der Welt. Und so heilte Jesus also diesen tauben Menschen auf wundersame Weise, indem er ihn berührte, sich ganz mit ihm verband, sein ganzes Mitgefühl, seine Liebe, seine Barmherzigkeit und Gnade offenbarte und dann in der Kraft Gottes befiehlt, tu dich auf, sei geheilt. Und so wurde dieser Taube geheilt. Doch dann befahl Jesus diesen Tauben und seinen Freunden zu schweigen, denn Jesus will nicht und wollte nicht als Wunderheiler bekannt werden, sondern als Messias. Er will nicht, dass wir äußerlich geheilt werden, sondern er will, dass wir eine innere Erneuerung erfahren. Doch so gehorchten die Freunde und der Geheilte ihm nicht, wie so viele Menschen heute, die sich Christen nennen. Doch wenn Gottes Wort befiehlt, so wichtig auch in dem Abschnitt vom letzten Mal, dann müssen wir ganz folgen, so wie Gottes Wort auch wirklich sagt, denn sein Wort allein ist das Wahre, ist der wahre Weg des Lebens. Die klare Frage an uns letztes Mal war also, lebst du wirklich ganz für Jesus? Und ich hoffe, dass jeder von euch in den letzten 2 Wochen die Frage für sich ganz klar beantwortet hat. Lebe ich wirklich ganz für Jesus? Lebe ich ganz für ihn? Und genau hier wollen wir heute weitermachen, in Markus 8, in unserem Abschnitt, wo wir 3 unterschiedliche Reaktionen von Jesus sehen. 3 Reaktionen auf die Fragen, Nöte und auf die Anfeindung der Menschen. Mit unserer ersten Reaktion, Jesu, damit wir seiner Gesinnung folgen, als ein Christus-zentriertes Leben. Und die erste Reaktion Jesu ist, Jesus zeigt uns großes Mitgefühl. Jesus zeigt uns großes Mitgefühl. Und lass uns Vers 1 lesen, um einzutauchen in unserem Abschnitt hier in Markus 8, wo es heißt, in jenen Tagen, also zur gleichen Zeit, als eine sehr große Volksmenge zugegen war. Also, wieder einmal, in den Tagen von Dekapolis, bei den Heiden, in diesem Gebiet der Heiden, war wieder eine riesige Volksmenge bei Jesus. Und wir wissen, es waren meistens Tausende, es waren nicht nur ein paar Hundert, es waren Tausende Menschen, die sich bei Jesus versammelten. Doch heißt es hier weiter, sie hatten nichts zu essen. Die Volksmenge hier verharrte so sehr beim Herrn, dass sie nichts zu essen hatte. Sie hungerten also. Hast du gedacht, faszinierend, oder? Wie diese Menschen, diese Heiden hier, bei Jesus blieben und bei ihm verharrten, sich ihnen ganz hingaben. Kam mir so die Frage, hast du schon mal so lange Zeit mit Jesus und in seinem Wort verbracht, dass alles um dich herum unwichtig wurde? Hast du schon mal so viel Zeit im Dienst für Jesus verbracht, dass du keine Zeit mehr hattest, die normalsten alltäglichen Dinge des Lebens zu machen, wie zum Beispiel zu essen? Ist dir Jesus wichtiger als zu essen? In Matthäus 6, könnt ihr kurz mal hinblättern, finden wir etwas genau anders Umgedrehte. Blättert ein bisschen weiter, es ist das Evangelium davor, deswegen ist es nicht so weit. Ja, manchmal gut, Stellen zu haben, die nicht so weit sind, dann kann man da schneller hinblättern. In Matthäus 6, 25 finden wir einen Abschnitt, der genau über das Umgedrehte spricht. In der Bergpredigt von unserem Herrn. Da sagt er, darum sage ich euch, Jesus spricht hier, sorgt euch nicht um euer Leben, was ihr essen und was ihr trinken sollt. Noch um euren Leib, was ihr anziehen sollt, ist nicht das Leben mehr als die Speise und der Leib mehr als Kleidung? Was ist doch die Frage an uns? Drehen wir uns nicht oft viel zu sehr um die normalsten, alltäglichsten Dinge des Lebens? So weit, dass wir uns darüber Sorgen machen. Und Sorgen spricht von einer inneren Reaktion auf Mangel, so weit, dass wir uns ganz darauf fokussieren. Denn die Frage, die man hier stellen kann, um nicht so radikal zu sein, wo man jetzt wieder sagt, ist das falsch zu essen? Nein, ist nicht falsch zu essen. Ja, erst recht nicht. Nick ist nicht da. Kann man Nick fragen. Aber sollen wir uns um das Essen sorgen? Nein. Sollen wir uns um irgendetwas in unserem Leben so sehr sorgen, dass wir den Fokus auf Jesus verlieren? Nein. Aber wie schafft man das? Schaut in den Text, Matthäus 6, 33, weiter bis 34. Da heißt es, trachtet vielmehr zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit. So wird euch dies alles, alles andere, was ihr braucht, was Gott in seinem perfekten Plan für euch bestimmt hat, hinzugefügt werden. Darum sollt ihr euch nicht sorgen um den morgigen Tag, denn der morgige Tag wird für das seine Sorgen. Jedem Tag genügt seine eigene Plage. Trachtet zuerst nach Jesus. Ja, im Gleichgewicht des Lebens mit allen unseren Verantwortungen. Und dennoch ganz klar, Jesus zuerst. Heute für den Herrn. Heute für sein Reich. Heute an seiner Seite. Heute alles für ihn. Und für alles andere sorgt der Herr. Das ist der Fokus. Das ist die Ausrichtung unseres Herzens, die wir brauchen jeden Tag. Das ist eine Christus-zentrierte Gesinnung. Und die Frage ist wirklich, reagierst du so auf Mangel in deinem Leben und sorgst du dich so sehr, dass du den Fokus auf Jesus verlierst? Du musst weitermachen in Markus 8 und sehen, wie der Herr hier auf diese Not reagiert. Verse 2 und 3 heißt es dann, Jesus ruft seine Jünger zu sich in Markus 8 und sprach zu ihnen, ich bin voll Mitleid mit der Menge. Und wenn ich sie ohne Speise nach Hause entlasse, so werden sie auf den Weg verschmachten, denn etliche von ihnen sind von weit her gekommen. Jesus, als wahrer Gott, wahrer Mensch, reagiert auf euren Mangel. Und er sagt hier, ich habe Mitleid mit euch. Und Mitleid spricht von einem tiefen inneren Bewegtsein. Leute, Jesus sorgt sich innerlich für dich und für mich. Und er will für uns sorgen. Das hat er ja schon in Markus 6, 34 gesagt, wo wir vor ein paar Monaten waren. Da heißt es 6, 34, Jesus hatte Mitleid mit ihnen, denn sie waren wie Schafe, die keinen Hirten haben. Das ist interessant, oder hier? Das ist der Mitleid unseres Herrn, wenn er die verlorenen Schafe sieht. Er hat Mitleid. Aber hier finden wir einen so wichtigen Schlüssel in Markus 6, den wir auch in Markus 8, Vers 2 sehen, für den Mitleid unseres Herrn. Da heißt es nochmal, Markus 8, 2, ich bin voll Mitleid mit der Menge. Und jetzt kommt's, denn sie verharren nun schon 3 Tage bei mir. Die Menschen verharrten bei Jesus. Sie waren nicht woanders mit den weltlichen Dingen beschäftigt, waren nur auf sich fokussiert. Nein, sie waren beim Herrn. Sie waren bei der Person, die uneingeschränkt für dich sorgen will. Genau wie es Johannes 15, 5 sagt, hört kurz zu, da heißt es, ich bin der Weinstock, wieder Jesus, der selbst spricht. Ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht. Und jetzt kommt's, denn getrennt von mir könnt ihr nichts, nichts tun. Also bleibe beim Herrn, bleibe im Herrn, denn getrennt von ihm kannst du nichts. Getrennt von ihm bist du getrennt von seinem Mitleid. Getrennt von ihm bist du getrennt von seinem Versorgen. Komm also zum Herrn, dann wird er dich versorgen. Wie ein Hirte seine Schafe weidet, wird er dich versorgen. Mit frischem Wasser, zu grünen Gräsern. Er leitet dich auf dem Pfad der Gerechtigkeit, durch das Tal der absoluten Dunkelheit. Er wird dich bewahren vor den Feinden und dich heimbringen in die Ewigkeit bei ihm, wie es Psalm 23 so wunderbar beschreibt. Also bleibe bei ihm. Denn das wird nur passieren, wenn Jesus wirklich dein Hirte ist, dein Herr ist. Wenn du bei ihm bleibst, wenn du ihm dein Leben übergeben hast, wenn du wahrhaftig in ihm bleibst, in seinem Wort, in seinem Geist, in seiner Gemeinde, dann wird er dich voll versorgen, denn er hat Mitleid mit dir. Und es ist so wichtig hier zu sehen, Jesus nahm seine Jünger zu sich, oder? Schaut den Text, Markus 8, 2 und 3, er nimmt seine Jünger zu sich, um hier in nächster Nähe wieder seinen engsten Leuten zu zeigen, schaut meine Emotionen. Schaut mein Mitgefühl, mein Mitleid mit diesen Menschen. Denn so wie ich für diese Menschen sorge und emotional bewegt sind, so möchte ich, dass ihr danach rausgeht und emotional bewegt seid, mit den Menschen Mitgefühl habt, Mitleid habt. Das soll eure konstante Gesinnung sein, wenn ihr rausgeht. Eine Gesinnung des Mitgefühls mit eurem Nächsten. Und ja, ich weiß, wir können es alle nicht immer 100% ausleben. Aber Jesus sagt hier, das soll eure Ausrichtung, Gesinnung eures Lebens sein. Ansonsten wandeln wir nicht mehr nach der Gesinnung unseres Herrn. Deswegen die Frage, wie reagieren wir auf Mangel von anderen Menschen in unserem Leben? Oder? Wir wissen doch Menschen in unserer Nähe, die Not haben. Praktische Not und natürlich geistliche Not. Wie reagierst du auf Mangel, auf Not von anderen Menschen in deinem Leben? Gleichgültig oder voller Hingabe und Mitleid? Für wen zeigst du gerade jetzt in deinem Leben, in der letzten Woche, Mitgefühl? Außerhalb deiner Familie? Wer bewegt dich emotional, dass du ihm wahrhaftig hilfst und helfen möchtest? Keiner? Jemand? Gläubig? Ungläubig? Eine Person? Mehrere Personen? Kolosser 3,12 sagt so deutlich, so zieht nun an als Gottes Auserwählte, Heilige und Geliebte, herzliches Erbarmen. Erbarmen hier, Mitleid oder Mitgefühl, Freundlichkeit, Demut, Sanftmut, Langmut. So sollen Christen eingeschlossen, angezogen, umhüllt sein und in der Gesinnung sollen wir rausgehen. Wie reagieren nun die Jünger in Markus 8 auf diese Gesinnung, auf dieses Mitgefühl unseres Herrn? Schaut in Vers 4, wir machen dort weiter. Und seine Jünger antworten ihm, woher könnte jemand diese hier in der Einöde mit Brot sättigen? Das ist interessant, oder, diese Reaktion. Sie sagt nicht, wer könnte sie sättigen, sondern woher? Definitiv nicht wir, hatte bestimmt Petrus gleich gedacht. Wir sind hier in der Einöde. Hier ist weit und breit nichts. Also, wir sind so alleine. Man könnte immer wieder sagen, wie konnten diese Jünger nur so vergesslich sein? Nicht einmal vor zwölf Monaten hatte doch Jesus die 5000 gespeist. Es waren eigentlich nicht 5000, sondern 16 plus 1000. Und hatte nicht Jesus in den letzten 2,5 Jahren, wo er mit ihnen umhergezogen ist, Tote auferweckt, Blinde sehend gemacht, Taube hörend? Hatte er nicht Dämonen ausgetrieben und die Natur gestellt? Doch auf einmal hatten sie das alles vergessen? So einfach hier zu sagen, ach, die Jünger. Aber sind wir nicht auch so oft wie die Jünger, oder? Sind wir nicht oft so vergesslich in unserem Leben? Obwohl jeder von uns, jeder, hat schon so viel mit dem Herrn erlebt. Jeder. Auch du, der du vielleicht gerade erst ganz am Anfang von deinem Glauben bist. Du hast das größte Wunder miterlebt, wie Jesus Menschen errettet. Du hast die Gnade Gottes gesehen, die lebendig macht. Das muss eigentlich schon reichen, um die Größe und Allmacht Gottes zu sehen und jeden Tag zu bewundern und nicht mehr zu vergessen, oder? Doch wie schnell vergessen wir dieses Wunder? Und wie schnell vergessen wir all die anderen Gnadengaben Gottes in unserem Leben, dass wir jeden Morgen neu aufwachen dürfen, dass wir zur Arbeit gehen, eine Wohnung haben, eine Arbeit, Schule, Ausbildung, ein Studium, Freunde, Familie und so weiter. Wir alle sind so reich gesegnet. Wie schnell vergessen wir die Kraft, die Macht Gottes, sein Mitgefühl, sein Mitleid, sein Versorgen, seinen geistlichen Reichtum, den wir in alle Ewigkeit haben werden, wenn wir in ihm sind. Wie leicht vergessen wir das im Angesicht von manchmal so kleinen Problemen, im Angesicht von Nöten und Sorgen. Und doch könnte man hier sagen, warum hatte Jesus seine Jünger überhaupt gefragt? Ja, ist ja gemein. Warum fragt er, obwohl er die Lösung hatte? Warum fragt uns Jesus ganz oft Dinge? Warum? Damit die Jünger gesagt hätten, bei Menschen ist es unmöglich, aber bei dir, bei Gott, sind alle Dinge möglich, richtig? Und genau deswegen haben wir auch immer wieder solche Situationen und Ereignisse in unserem Leben, damit wir weg von uns schauen, weg von unseren Nöten, weg von unserem Problem und hin zu unserem Herrn, hin zu ihm und uns immer wieder bewusst machen, bei dir ist alles möglich. Das sind die Reaktionen, die wir haben sollten. Also wie reagierte Jesus auf diese traurige Antwort von den Jüngern? Weiter, Vers 5 in Markus 8, schaut in den Text. Und er fragte sie, wie viele Brote habt ihr? Sie aber sprachen, 7. Da befahl er der Menge, sich auf der Erde zu lagern. Jesus geht nicht mal auf ihre Antwort ein, sondern in aller Liebe und Langmut führte er seine Jünger hier, indem er so gut wie das Gleiche zu ihnen sagte, wie bei der Speisung der 5000. Blättert mal zurück zu Markus 6, 38 bis 40, bei der Speisung der 5000. Da sehen wir ähnliche Worte, wirklich ganz ähnlich wie hier in Markus 8. Da heißt es, er aber sprach zu ihnen, wie viel Brot habt ihr? Okay. Geht hin und seht nach. Und als sie es erkundet hatten, sprachen sie, 5 und 2 Fische. 7. Und er befahl ihnen, dass sie sich alle in Gruppen ins grüne Gras setzen sollten und sie setzten sich gruppenweise zu 100 und zu 50. Wie muss es gewesen sein für die Jünger, als sie in Markus 8, 4 die Worte des Herrn gehört haben? Oh nein. Irgendwoher kenne ich diese Worte. Irgendwo habe ich das schon mal gehört. Ja? Oh, das hört sich genauso an. Warte mal, vor 12 Monaten, was war da passiert? Oh nein. Hatte nicht Gott schon mal, Jesus schon mal in ähnlicher Weise gewirkt? Habe ich es etwa gezweifelt? Warum bin ich nicht gleich zu ihm gekommen? Es ist interessant, wie Jesus hier seine Sein zu ihnen führt. Er hätte gleich irgendwie sagen können, wie könnt ihr nur so vergesslich sein? Nein. Jesus führte sie hier in aller Liebe dahin, dass sie ihn sahen, dass sie auf ihn schauten, dass sie seine Allmacht erkannten. Einmal mehr, wer er wirklich ist. Und da heißt es in Vers 6, und Jesus nahm die 7 Brote, dankte, brach sie und gab sie seinen Jüngern, damit sie sie austeilten. Und sie teilten sie dem Volk aus. Sie hatten aber auch noch einige kleine Fische. Und nachdem er wieder gedankt hatte, gebot er, auch diese auszuteilen. Leute, nur 7 Brote und ein paar Fische für 4000 Menschen. Wenn du zu Jesus kommst, kann er aus so wenig so viel machen. Er macht aus verlorenen Sündern Gefäße zu seiner Ehre. Er macht aus deinem Kleinglauben einen lebendigen Glauben. Er macht aus deinen Sorgen ein Vertrauen. Egal wie viel du hast, egal wer du bist, gib dich ganz Jesus hin. Erkenne vielmehr, wenn ich schwach bin, dann bin ich stark. Warum? Weil dann Jesus in meinem Leben groß wird und alles andere in meinem Leben so klein. Das ist die Perspektive, das ist die Gesinnung, die wir brauchen. Denn was passiert, wenn du allein auf Jesus schaust, wenn du in ihm bleibst und ihm allein vertraust? Markus 8, Vers 8 und 9. Sie aber aßen und wurden satt. Und sie hoben noch 7 Körbe voll übrig gebliebenen Brocken auf. Es waren aber etwa 4000, die gegessen hatten. Und er verließ sie. Alle wurden satt. Alle wurden satt. Nein, 7 Männer große Körbe. So groß waren diese Körbe in Markus 8. Voll extra Brot. Nichts in der Welt wird dich je so erfüllen, wie es Jesus selbst in Johannes 6, 35 klarstellt. Da hört zu, da heißt es in Johannes 6, 35, ich bin das Brot des Lebens. Wer zu mir kommt, den wird nicht hungern. Und wer an mich glaubt, den wird niemals dürsten. Und das ist hier nicht gemeint, auch in Markus 8 nicht. Jesus macht dich reich und gibt dir alles, was du willst. Nein, denn es geht um eine geistliche Fülle. Es geht darum, dass er dich geistlich erfüllt. Denn das ist, was Jesus machen will. Er will, dass du zu ihm kommst, bei ihm bleibst und verstehst, dass wenn du Jesus hast, wenn er dich erfüllt, brauchst du nichts anderes. Ja, du bist noch in der Welt. Ja, du hast noch die Aufträge. Aber dieses nicht mehr hungern lassen, nicht mehr dürsten lassen, ist geistlich. Denn bei ihm hast du die Fülle. Bei ihm bist du ganz versorgt. Bei ihm bist du im Reich seines Mitgefühls. Und es ist so schön zu sehen, seine Gnade, sein Reichtum, seine Fülle ist immer überfließend. Ja? Der Becher fließt über. Es ist dieser überfließende Segenstrom, den wir in alle Ewigkeit genießen dürfen. Also, nachdem Jesus hier diese Menge gestärkt und gesättigt hatte durch die Wahrheit und das himmlische Brot, entlässt er nun die Menge, damit sie rausgehen und Zeugnis geben von dem Licht der Welt. Wie wir auch heute, richtig? Gestärkt sollen wir rausgehen. Und auch Jesus ging wieder weiter, weil er immer in Bewegung war, besonders in unserem Tempo-Evangelium Markus. Und es bringt uns zu unserem zweiten Punkt, zu unserer zweiten Reaktion Jesu, damit wir seiner Gesinnung folgen als ein christuszentriertes Leben. Und die zweite Reaktion ist, Jesus gibt uns klare Warnung. Und so geht's weiter. Schaut in den Text in unserem Vers 10. Und sogleich, ja, immer dieses sogleich, schnell, stieg Jesus mit seinen Jüngern in das Schiff und kam in die Gegend von Dalmanuta an. Jesus segelte also mit seinen Jüngern von der einen Seite, der östlichen Seite von Dekapolis, auf die andere Seite des See Genezareth zu Dalmanuta oder Magadan genannt, wie es die Parallelstelle Matthäus 15, 39 uns sagt. Und wer kam hier direkt auf Jesus geradezu losgestürmt, Vers 11, Markus 8, und die Pharisäer gingen hinaus und fingen an, mit ihm zu streiten, indem sie von ihm ein Zeichen vom Himmel forderten, um ihn zu versuchen. Das ist interessant, oder? Immer wenn Jesus wirkte, wenn er besonders in all seiner Macht und in seiner Wahrheit predigte, verkündigte, heilte, wer war nicht weit weg? Die Pharisäer. Einfach ausgedrückt, die Feinde des Evangeliums, die Antichristusse, die Gegner der einen Wahrheit, die böse Seite, war nicht weit weg. Das ist auch so interessant für uns. Wenn es in deinem Leben gut geht, ja? Geistlich gesprochen. Du liest viel in Gottes Wort, du betest viel, bist in einer bibeltreuen Gemeinde angekommen, wo du dich im Dienst einbringst, gejüngerst und gejüngert wirst. Wenn du dich geistlich satt und erfüllt fühlst, dann mach nicht den Fehler zu denken, jetzt wird alles von selbst gehen und jetzt werden mich alle lieben. Denn wenn du der einen Wahrheit treu folgst, werden sich immer, immer andere Menschen gegen dich erheben. Es wird immer so sein, ob ungläubig oder gläubig. Warum? Weil wir in einem geistlichen Kampf stehen und weil dein treuer Wandel ein Dorn in ihren Auge ist, weil deine Hingabe heiße Kohle auf ihr Haupt sammelt. Warum? Weil deine treue Hingabe ihr Gewissen überführt. Denn das ist es auch, was wir mit unserem Wandel vollbringen sollen. Denn dann ist es auch, was das Wort Gottes vollbringen möchte. Das zweischneidige Schwert. Menschen vor eine Entscheidung fällen in ihrem Gewissen für die Wahrheit oder gegen die Wahrheit. Aber jetzt hast du die Wahrheit gehört und jetzt trifft die Entscheidung. Und um diese Frage herrscht ein geistlicher Krieg. Also wundere dich nicht, wenn Anfeindung gegen dich erhebt, sondern sei standhaft, bleibe beim Herrn, bleibe in seinem Wort, sei treu und freue dich vielmehr in dem Wissen, dass du auf dem richtigen Weg bist. Die Pharisäer kamen hier also zu Jesus, gestürmt könnte man wirklich sagen, bestimmt direkt, als er am Hafen ankommt. Sie sahen bestimmt schon das Boot von weit und kamen gleich hin, um mit ihm zu streiten. Nicht um zu fragen, nicht um belehrt zu werden, nicht in Demut, nicht in aller Unterordnung, sondern um zu streiten. Das ist ein interessantes Wort. Wenn man sich Streiten mal ein bisschen anguckt, was es bedeutet im Griechischen, dann bedeutet es davon, Kontrolle zu erlangen. Und wenn man mal seine Streitigkeiten so reflektiert, ich habe dann so einen Moment gehabt, wo ich darüber nachgedacht habe, wenn man Streitigkeiten einfach mal reflektiert und seine Haltung, ging es doch in dem Streit nur, dass ich die Kontrolle kriege und die Kontrolle über dich ausübe. Und genau das war, was die falschen Lehrer hier ausüben und ausdrücken wollten. Wie kann man also einen falschen Lehrer, einen Unruhestifter, einen Spalter, Sektierer oder einen falschen Christen erkennen? Sie wollen immer zu streiten. Da ist keine Frage, keine Demut, keine Unterordnung, keine Freundlichkeit, sondern da ist Stolz, Zwietracht und Falschheit. Vor solchen Menschen warnte Paulus immer wieder, besonders seinem Kind im Glauben Timotheus. Da sagt er in 1. Timotheus 6, 3 bis 5, hör zu, wenn jemand fremde Lehren verbreitet und nicht die gesunden Worte unseres Herrn Jesus Christus annimmt und die Lehre, die der Gottesfurcht entspricht, so ist er aufgeblasen und versteht doch nichts, sondern krankt an Streitfragen und Wortgefechten, woraus Neid, Zwietracht, Lästerung, böse Verdächtigungen entstehen, unnütze Streitgespräche von Menschen, die eine verdorbene Gesinnung haben und der Wahrheit beraubt sind und meinen, die Gottesfurcht sei ein Mittel zur Bereicherung. Von solchen halte dich fern. Halte dich fern von ihnen. Weise sie ab. Denn Streitigkeiten führen zu nichts. Auch nicht hier, als die Pharisäer Jesus begegneten. Denn warum nochmal stritten sie mit Jesus? Schaut in Vers 11 in Markus 8, wo wir uns befinden. Indem sie von ihm ein Zeichen vom Himmel forderten, um ihn zu versuchen. Noch dieser Zusatz, ja? Nicht von wegen, oh ja, in aller Demut wollten sie ein Zeichen von ihm. Nein, um ihn zu versuchen. Sie wollten Jesus wieder fangen, indem sie ihn herausforderten, ein Zeichen zu vollbringen. Damit, wenn er es nicht vollbringen konnte, sie sagen konnten, ah, da ist nicht der Messias. Und wenn er nicht wollte, sie sagen konnten, ah, auch nicht der Messias. Sie wollten Jesus einfach mal wieder öffentlich bloßstellen. Das war ihre verdorbene, böse Gesinnung. Genauso hatte doch schon Satan selbst Jesus versucht. Auch so interessant, oder? In Matthäus 4, 1 bis 10 finden wir diese Versuchung Jesu vom Satan, der ihn auch aufforderte, Zeichen zu vollbringen. Er sollte Steine zu Brot machen, sich hinabschürzen, damit Engel ihn auffangen würden. Und dann, wenn er Satan anbeten würde, er alle Reiche bekommen würde. Und es ist so interessant, in Matthäus 4 zu sehen, wie unser Herr auch schon bei Satan selbst reagierte auf diese Versuchung, auf diesen bösen Angriffe. Mit Angst, mit Sorgen, mit Zorn oder Sünde? Nein. Jesus als wahrer Sohn Gottes und Gott selbst reagiert wie? Er antwortete mit dem Wort Gottes, mit der einen Wahrheit, mit dem zweischneidigen Schwert, das ganz klar ausruft in Vers 10 in Matthäus 4, weiche Satan. So eine interessante Frage an uns, wie reagieren wir auf Streitfragen? Denn wir alle können sie auch nicht entfliehen, besonders wenn wir auf die Straße gehen. Wie reagieren wir auf Streitfragen? Und es ist doch so einfach, oder? Es ist doch so einfach, im Fleisch zu reagieren, sündig zu reagieren, unweise zu reagieren, wenn dich jemand anfeindet. Aber wirklich im Geist, wirklich weise im Wort, biblisch zu reagieren, dafür müssen wir selbst beim Herrn sein. Dafür müssen wir in seinem Wort sein. Dafür brauchen wir eine christuszentrierte Gesinnung. Denn es geht nicht um mich, es geht nicht um Fleisch und Blut, sondern es geht um die Mächte der Finsternis, die gegen uns und gegen die Wahrheit streiten, wie es Epheser 6 so klar sagt. Die Pharisäer sagten hier, gib uns, was wir wollen. Oder so sind doch religiöse Menschen. Tu, was wir sagen. Egal, wie viele Tote du schon auferweckt hast in den letzten Jahren. Egal, ob du gerade 4000 Menschen gesättigt hast. Wir wollen mehr. Das Wort reicht uns nicht. Die Wahrheit reicht uns nicht. Wir wollen mehr. Wir wollen Zeichen und Wunder. Sie wollen es sehen, anstelle zu glauben. Sie wollen Beweise, anstelle darauf zu vertrauen, wer Jesus wirklich ist. Und so sind religiöse Menschen. So sind Menschen, die heute auch oft meinen, sie seien Christen. Sie wollen Zeichen und Wunder sehen. Die Bibel und der Glaube reicht ihnen einfach nicht aus. Warum? Weil religiöse Menschen Kontrolle mehr lieben als Gott. Mehr lieben, als sich unterzuordnen. Mehr lieben, als sein Wort zu glauben. Wenn wir zurückgehen, ich habe es gerade mit meinen Kindern gelesen in der Kinderbibel, der Pharao in Ägypten, ja, wenn man immer von Zeichen Wunder redet, er weichte erst nach 12 Plagen, könnte man meinen. Und dennoch war sein Herz so verhärtet, dass er seine Meinung wieder änderte und ihn nachjagte. Nichts hat genützt. Denn kein Zeichen der Welt wird einen Ungläubigen je überzeugen, als Jesus Christus und sein Werk am Kreuz. Amen. Nichts wird einen Menschen mehr überzeugen. Also bewahre dich selbst davor, Zeichen vom Herrn zu fordern. Bewahre dich davor. Bewahre dich davor, mehr zu wollen, als Gott und sein Wort dir bereits gegeben hat. Wir leben durch Glauben und nicht durch Schauen. Wir leben in und für Christus und nicht aus uns und für uns. Wir leben in und durch Gottes Wort und nicht aus uns oder aus der Welt. Es geht nicht um Beweise, sondern es geht um deinen Glauben, dein Vertrauen, deine Überzeugung von der einen Wahrheit und dem einen Herrn und dem einen Retter der Welt. Es geht um deine Unterordnung unter seinen Willen. Denn das alleine ist eine christuszentrierte Gesinnung. Wie reagierte Jesus also auf diese anmaßende Frage, diese verdorbene Forderung der Pharisäer in Vers 12 von Markus 8? Schaut rein. Und Jesus seufzte in seinem Geist und sprach: Warum fordert dieses Geschlecht ein Zeichen? Wahrlich, ich sage euch, es wird diesem Geschlecht kein Zeichen gegeben werden. Lass uns erstmal hier kurz stehen bleiben und schauen, dass Jesus mal wieder seufzte. So gut, oder? Hatten wir im letzten Abschnitt auch. Und er seufzte hier sogar im Geiste. Und es war kein genervtes, ja, sondern das Seufzen unseres Herrn drückt wieder sein Mitgefühl aus. Und das ist so wichtig für uns. Eine der wichtigsten Regeln in der biblischen Seelsorge, die wir oft haben, ist, dass wir nicht die Person attackieren sollen, sondern die Sünde. Und genau das ist, was Jesus hier zum Ausdruck bringt. Es war das Seufzen über den verlorenen Sünder, über die Person verstrickt und verblendet in seiner Sünde. Es war das Seufzen eines Mitgefühls, eine Barmherzigkeit und Liebe doch für diese Person an und für sich, damit diese das Licht der Welt erkennt und umkehrt und Buße tut. Denn auch streitsüchtige Menschen brauchen das Evangelium. Amen. Streitsüchtige Menschen brauchen Gnade und Liebe. Aber, und das ist so wichtig, dass wir das auch sehen, das ist immer ein Gleichgewicht. Ein Gleichgewicht. Und Jesus zeigt uns so wunderbar. Auf der anderen Seite offenbart sein Seufzen auch seinen heiligen Zorn gegenüber den Unglauben und die Boshaftigkeit des Menschen gegen die Sünde. Wie können wir das sehen? Schaut mal in die Parallelstelle. Schaut mal in Matthäus 16, 1 bis 4. Die Stelle, die wir ganz kurz vorlesen wollen, ist die Parallelstelle direkt zu unserem Text hier in Markus 8, die ein bisschen umfangreicher ist und ein bisschen mehr uns Einblick gibt. Ist ganz interessant. Deswegen auch wieder das Evangelium davor, schnell zu finden, Matthäus 16, 1 bis 4, da heißt es: Und die Pharisäer und Sadduzäer, also beide zusammen, traten herzu, versuchten Jesus und verlangten, dass er ihnen ein Zeichen aus dem Himmel zeigen möge. Er aber antwortete und sprach zu ihnen: Am Abend sagt ihr, es wird schön, denn der Himmel ist rot, und am Morgen, heute, kommt ein Ungewitter, denn der Himmel ist rot und trübe. Ihr Heuchler, das Aussehen des Himmels versteht ihr zu beurteilen, die Zeichen der Zeit aber nicht. Ein böses und ehebrecherisches Geschlecht begehrt ein Zeichen, aber es wird ihm kein Zeichen geben mehr als nur das Zeichen des Propheten Jona. Kann man sagen, wow, so direkt. Ein böses und ehebrecherisches Geschlecht, sagt er hier. Warum? Wegen ihrer bösen und verdorbenen Gesinnung, aber auch, weil sie ehebrecherisch sind. Bedeutet was? Solche, die das Volk Gottes hätten sein sollen. Verbunden mit Gott, mit dem Bräutigam, mit dem Bund, den sie geschlossen haben, die Ehe, die sie gebrochen haben durch ihr Götzendienst, durch das Nachstreben nach anderen Dingen mehr als ihren eigenen Gott. Denn wenn du andere Dinge mehr liebst als Jesus, andere Dinge einen höheren Stellenwert gibst als dein Herrn, dann hast du den Bund mit ihm gebrochen. Du bist ein Ehebrecher, indem du Götzendienst betreibst, indem du andere Dinge mehr anbetest, mehr nach ihm verlangst, mehr nach ihm suchst als nach Gott. Das ist die klare Warnung Jesu an seine Gegner. Und man könnte sagen, wenn wir jetzt zurückgehen und sagen, okay, Matthäus 16 ist ziemlich krass, ja, aber Markus 8, ja, da war er sehr sanft. Nein, Markus 8, Vers 12 ist eigentlich noch intensiver. Schaut nochmal rein. Wahrlich, ich sage euch, es wird diesem Geschlecht kein Zeichen gegeben werden. Eigentlich, wenn man das so liest, ja, in ganzen Emotionen, können wir jetzt sagen, als dass ihr stirbt, als dass ihr gerichtet werdet, oder? Das könnten wir doch manchmal sagen, ja, das werden bestimmt die Söhne des Donners, ja, Johannes und Jakobus gesagt haben. Als das Feuer vom Himmel kommt. Weil im Griechischen, das ist interessant hier in Markus 8, 12, bleibt der Satz offen. Ja, das ist ein unvollständiger Satz. Da kommt noch was. Und dann können wir sagen, ja, Matthäus 16. Es wird diesem Geschlecht kein anderes Zeichen geben werden, als nur das Zeichen des Propheten Jona. Bedeutet was? Es wird ihm kein anderes Zeichen gegeben werden, als die Auferstehung Jesu. So wie Jona 3 Tage im Fisch war und dann gerettet wurde, so war Jesus 3 Tage im Grab und wurde dann auferweckt. Leute, und dieses Zeichen von Jona, der Auferstehung, ist zum einen die Gnade, Liebe und Barmherzigkeit Gottes, weil das Werk Jesu jedem heute noch die Möglichkeit gibt, umzukehren, Buße zu tun und das anzunehmen. Weil Jesus am Kreuz gestorben ist, über Sünde gesiegt hat und du noch die Chance hast, in der Gnadenzeit heute Buße zu tun und Vergebung zu erlangen. Aber, und das ist so wichtig, aber, nur für den, der glaubt. Nur für jeden, der sich Christus ganz unterordnet. Nur der an die Auferstehung, an die Kreuzigung glaubt. Denn auf der anderen Seite ist das Zeichen der Auferstehung auch ein Zeichen des Gerichts. Denn Jesus hat gesiegt. Er ist der wahre Messias. Er ist der wahre Herr. Er ist der wahre Richter, der einst alle Gottlosigkeit richten wird. Alle, die nicht glauben, alle, die sich nicht unterordnen, alle, die Götzen mehr lieben als ihn. Am Kreuz und der Auferstehung spaltet sich alles. Die Frage ist also, wo stehst du? Wo stehst du? Glaubst du Jesus? Folgst du ihm? Heute ist noch Gnadenzeit. Das ist die Warnung, die er hier ausspricht. Und dann heißt es hier in Markus 8,13, und Jesus ließ sie stehen, stieg wieder in das Schiff und fuhr ans jenseitige Ufer. So ist Jesus auch oft, oder? So gut. Wieder sehen wir, wie er gar nicht weiter darauf eingeht, gar nicht auf die Reaktion wartet, gar nicht sich weiter vertieft in die Streitgespräche und noch mehr. Und dann sehen wir, wie Verse lang. Nein, er lässt sie stehen, geht hinweg und fährt zum anderen Ufer. Alles wurde gesagt. Die Warnung wurde klar ausgesprochen. Die Wahrheit wurde klar präsentiert. Es ist deine Verantwortung, darauf zu reagieren. Und Leute, wie schlimm ist es doch, wenn Jesus dir den Rücken zudreht? Viel zu viele Leute heute denken, ach, ich kann auch ein bisschen Spaß haben. Ich kann die Welt noch genießen. Ich brauche mich jetzt nicht mit Jesus beschäftigen. Irgendwann mal, wenn ich alt und grau bin, dann will ich zur Ruhe kommen. Dann kann ich religiös sein. Irgendwann nehme ich Jesus an. Irgendwann kommt auch mal Gott dran. Aber wenn du Jesus immer in deinem Leben, immer wieder in deinem Leben ablehnst, dann wird er sich eines Tages ganz von dir abwenden. Dann wird es keine Zeugnisse mehr geben. Keine Gnade mehr geben, keine Möglichkeit mehr geben, nichts. Denn dann wird dein Herz so verhärtet, so verstockt sein, so verblendet mit der Fleischeslust, der Augenlust und dem Hochmut des Lebens, wie es 1. Johannes 2 sagt. Und ja, wir wissen nicht den Tag, wir wissen es nicht. Aber es wird diesen Moment geben. Wir wissen es. Wo Ungläubige keine Chance mehr haben und verstockt und verblendet sind durch ihre Sünde. Also können wir aufrufen, suche den Herrn, solange er noch nahe ist. Nimm den Herrn heute an. Nimm sein Gnadengeschenk heute an. Nimm seine Liebe und sein Mitgefühl heute an. Nimm seine Warnung ernst und spiele nicht mit deinem ewigen Leben, sondern tu Buße und folge ihm allein. Und so ging Jesus hier hinweg und das bringt uns gleich weiter zu unserer dritten Reaktion, um diesen Abschnitt abzuschließen. Unserer dritten Reaktion von Jesus, damit wir seiner Gesinnung folgen und ein christuszentriertes Leben führen. Die dritte Reaktion Jesu ist, Jesus weist uns deutlich zurecht. Nachdem Jesus also die Pharisäer hier stehen ließ, ins Boot stieg und wieder zurück ans andere Ufer segelte, passierte was, Vers 14 in Markus 8. Und die Jünger hatten vergessen, Brote mitzunehmen und hatten nur ein Brot bei sich im Schiff. Die Jünger entdeckten, wir haben kein Brot. Petrus sagte noch, oh, hätte nicht jemand mal einen von den Körben mitnehmen können. Was sollen wir nur tun? Doch Jesus ging es nicht um das leibliche Brot, wie er es nun in Vers 15 so deutlich macht. Da ist dann, guckt rein, Markus 8, 15. Da gebot er ihn und sprach, seht euch vor, hütet euch vor dem Sauerteig der Pharisäer und vor dem Sauerteig des Herodes. Der Herr gebietet hier ihn, seht euch vor und behütet euch kontinuierlich vor dem falschen, bösen, ungesunden Broten oder hier dem Sauerteig. Und der Sauerteig im Neuen Testament spricht immer von Einflüssen und fast immer von bösen, verdorbenen Einflüssen, hier von den Pharisäern und den Herodes. Seht euch vor, bewahrt euch. Doch welcher schlechte Einfluss, welcher Sauerteig ist hier eigentlich gemeint? Es ist der böse Einfluss der Religiosität, dem christlichen Schein. Alle Äußerlichkeiten, alle Gesetzlichkeiten, alle Falschheit, die einen verführen wollen, nur christlich auszusehen, nur religiös zu scheinen, ohne das Herz zu prüfen, ohne eine innere Realität, ohne wahres Leben, ohne Sündenbekenntnis, ohne Buße, ohne Heiligung und ohne eine christuszentrierte Gesinnung. Es ist, als ob Jesus uns fragen würde, mit wem hast du heute in deinem Leben Kontakt, die sich vielleicht Christen nennen, die aber nicht nach Gottes Wort wandeln wollen, die von Jesus reden, aber ihm nicht ganz gehorchen wollen, die religiös erscheinen, aber keine christuszentrierte Gesinnung haben. 1. Korinther 15, 33 warnt uns, schlechter Umgang verdirbt gute Sitten. Von solchen sollen wir uns vorsehen. Dieses Vorsehen bedeutet, wir sollen sie anhand von ihrem falschen Wandel erkennen und uns bewusst sein, wie falsch diese Person wandelt. Und dann sollen wir sie nicht richten, sondern wir sollen uns bewahren. Sprich, wir sollen unser eigenes Herz bewahren davor. Unsere eigene Gesinnung bewahren, festhalten. Doch wie geht das? Allein, wenn du im Herrn bleibst. Allein, wenn du die geistliche, gesunde Nahrung, Gottes Wort, sein reines Brot, auch täglich aufnimmst und es in deinem Herzen bewahrst. Damit du fähig bist zu unterscheiden, damit du fähig bist zu sehen, zu erkennen und damit du fähig bist, dich selbst zu bewahren. Eigentlich eine so klare Warnung hier. Bewahrt euch und seht euch vor dem bösen Sauerteig. Eigentlich so klar, aber nicht für die Jünger, die den Punkt vollkommen verpassten. In Vers 16, schaut rein, Markus 8 geht's weiter. Und sie besprachen sich untereinander, weil wir kein Brot haben. Man könnte sagen, oh boy, wie immer diese verplanten Jünger. Man ist so leicht dazu geneigt, das zu sagen, oder? Haben die nicht zugehört? Wieso geht es denn immer noch um den Brot? Aber Leute, wir reagieren so oft, so gleich. Die Wahrheit vor Augen, aber verblendet, verstockt mit unseren Sorgen, Problemen und Nöten, verpassen wir den geistlichen Kampf. Verpassen wir die Angriffe. Verpassen wir schlechte Einflüsse. Aber wie reagierte Jesus nun darauf? Vers 17. Und als es Jesus merkte, sprach er zu ihnen, was macht ihr euch Gedanken darüber, dass ihr kein Brot habt? Versteht ihr noch nicht und begreift ihr noch nicht, habt ihr noch euer verhärtetes Herz? Habt Augen und seht nicht, Ohren und hört nicht? Das ist die direkte Zurechtweisung unseres Herrn hier. Direkt, deutlich und klar. Denn Jesus macht hier nochmal klar, es geht nicht, Leute, um das leibliche Brot. Es geht nicht ums Äußere, sondern es geht um dein Herz. Oder ist dein Herz immer noch so verstockt? Könnt ihr immer noch nicht wahrhaftig sehen, immer noch nicht wahrhaftig hören? Lasst ihr euch auch etwa von diesen Dingen der Welt weglocken, verblenden und verführen, sodass ihr nicht mehr versteht, worum es in der wahren Nachfolge in der wahren Versorgung bei dem Herrn wirklich geht. Dreht es sich in deinem Leben nur um die alltäglichen Dinge, anstelle dein Herz, deine Augen, Ohren und deine Gesinnung auf das wahre Brot des Lebens auszurichten, auf die eine Wahrheit, den einen Retter, trachtest du nach ihm allein oder nach all diesen vergänglichen Dingen zuerst? Folgst du den geistlichen Einflüssen oder den bösen? Das ist eine so klare und direkte Zurechtweisung, die auch wir immer wieder benötigen, erst recht, wenn wir uns verführen und verblenden lassen von den alltäglichen Dingen des Lebens. Und dennoch ist es so schön hier zu sehen, dass der Herr in seiner Zurechtweisung, deswegen ist es eine liebevolle Zurechtweisung mit der Wahrheit, weil er weiter auch ausführt an seiner Langmut und Hingabe in Vers 18. Am Ende führt dann weiter bei 19 und denkt ihr nicht daran, Vers 19, als ich die 5 Brote brach für die 5000, wie viel Körbe voll Brocken habe ich aufgehoben? Sie aber sprachen zu ihm 12. Als ich aber die 7 für die 4000 brach, wie viel Körbe von Brocken habt ihr aufgehoben? Sie aber sprachen 7. Und er sprach zu ihm, warum seid ihr denn noch so unverständlich? Das ist interessant, oder? Jesus erinnert hier die Jünger an seiner Langmut. Erinnert euch an die Speisung der 5000. Erinnert euch an die gerade geschehene Speisung der 4000. Wie viel hattet ihr übrig? Welchen Überfluss habt ihr in mir? So leicht darauf zu fokussieren hier gerade, oder? Denn wenn wir nur auf diese Körbe achten, auf diesen Überfluss achten, haben wir den ganzen Punkt komplett verfehlt. Als wenn man nur daran denkt, ja, ja, voll viel, ja, im Herrn. Du hast du ganz viel Überfluss. Doch darum geht es hier nicht in der Antwort Jesu. Sondern wie beschreibt Jesus hier die Wunder? Schaut nochmal rein. Als ich die 5 Brote brach für die 5000 und als ich die 7 für die 4000, als ich der wahre Herr, der wahre Messias, ich der wahre Retter, ich das wahre Brot des Lebens, ich der Weg, die Wahrheit und das Leben, ich der Erlöser der Welt. Darum geht es hier und darum muss es in unserem Leben gehen, Jesus und Jesus allein. Nicht alleine, ob du in eine Gemeinde kommst, wie viel du machst, schaffst, gibst, dienst und dich hingibst. Ja, das hat alles seinen Platz, aber nur, wenn du all das für Jesus machst, nur wenn du in allem, was du tust, ihm die Ehre gibst, nur wenn du eine christuszentrierte Gesinnung hast, nicht wie die Pharisäer, die nur alles für sich machen und es sah so religiös aus, sondern indem du begreifst, es ist alles für dich, Herr. Du hast es geschaffen, du hast es gemacht, dir sei alle Ehre. Es geht nicht um mich, es geht um dich. Und dennoch hören wir deswegen die gleichen Schlussworte des Herrn an die Jünger, hören wir so oft in unserem Leben, oder? Was sind die letzten Worte, die er ihr sagt? Warum seid ihr noch so unverständlich? Das ist die gleiche Frage, die er uns oft stellt. Warum bist du noch so unverständlich? Obwohl du schon so viel mit Jesus erlebt hast, reagierst du immer noch so fleischlich und so weltlich in deinem Leben, wenn die alltäglichen Dinge des Lebens drücken, wenn Anfeindung gegen dich erhebt oder wenn du biblisch zurechtgewiesen wirst. Warum bist du so unverständlich? Obwohl du die Wahrheit jede Woche hören und aufnehmen könntest, solltest und müsstest. Warum bist du so unverständlich? Obwohl so viel Hilfe für dich bereitsteht durch Jesus, sein Wort, durch den Heiligen Geist und die Gemeinde. Warum bist du so unverständlich? Obwohl Jesus dein Herr, Heiland und Retter sein will. Geht es dir etwa alleine um dein leibliches Wohl? Dein Ansehen, deine Macht, deine Freude, dein Vergnügen und dein irdisches Leben. Tust du nur so, Christ zu sein? Wandelst du nur äußerlich nach der Wahrheit ohne eine innere Wirklichkeit? Warum bist du so unverständlich? Bist du immer noch ein Baby-Christ ohne zu wachsen? Lebst du immer noch nur aus dir heraus? Bringst du dich immer noch nicht im Leib Jesu ein? Vergräbst du immer noch deine Gabe Gottes? Lebst du immer noch nicht mit einer christuszentrierten Gesinnung? Warum bist du so unverständlich? Warum? Obwohl Jesus am Kreuz für dich gestorben ist, obwohl Jesus alles für dich gegeben hat, obwohl Jesus dein Versorger sein will, obwohl er ein so großes Mitgefühl mit dir hat, obwohl er dir alles vergeben hat, obwohl er dich so sehr liebt, indem er dir klare Warnung gibt und dich auch so deutlich in seiner Liebe zurechtweist. Warum bist du so unverständig? Wenn das immer noch du bist, und wenn wir ehrlich sind, sind wir alle das auf die eine oder andere Weise immer wieder in unserem Leben. Ist es nicht so? Und wenn das so ist, was sollen, können und müssen wir dann tun? Komme zum Herrn. Komme zu Jesus. Bleibe bei ihm und in ihm, am wahren Weinstock, beim mitfühlenden, liebevollen, langmütigen Herrn und Retter. Und nimm seine wahre, lebendige und gesunde, ausfüllende Nahrung, sein Wort, jeden Tag ganz auf. Bleibe bei der Quelle des ewigen Lebens. Bleibe allein bei ihm, damit du heranwächst zur ganzen Reife, fähig, dich und dein Herz vorzusehen und zu bewahren und fähig, mit einer Christus-zentrierten Gesinnung zu leben. Und dadurch auch fähig, Gott wahrhaftig in allem alle Ehre zu geben. Schon hier und jetzt in aller Schwachheit, doch bald einst in Ewigkeit für ihn allein. Amen. Amen. Lass uns kurz noch beten. Treu Gott und Vater, wir danken dir für dein wunderbares Wort. Wir danken dir für dein gesundes Wort, dein lebendiges Wort, dein wahres Wort. Wir danken dir so sehr für die Betrachtung vom Markus-Evangelium, dass wir dich sehen dürfen hier. So klar, unseren Herrn, unseren Retter, unseren Schöpfer. Und Herr, wir brauchen nichts anderes in unserem Leben mehr als dich. Und es ist so gut, wenn wir immer wieder ausgerichtet werden auf dich durch dein Wort. Denn wir werden jeden Tag, jede Woche, jedes Jahr mit so vielen Dingen konfrontiert. In unserem normalen Leben, in unserem Dienst, in unseren Familien, auf der Arbeit, egal was wir tun. Wir kennen all die Probleme, die Nöte, die Kämpfe, die Anfeindung, die alle Teil des Lebens sind. Die uns alle versuchen, von dem abzulenken, wo unser Herz gegründet sein sollte, nämlich bei dir. Herr, ich möchte dich bitten und zu dir flehen, dass du uns wirklich nah bei dir hältst. Jeden Tag. Dass wir erkennen, dass du der mitleidige Gott bist, unser Herr und Heiland, der so sehr mit uns fühlt und uns versorgen will, weit über dem mehr, als wir uns erdenken oder bitten könnten. Und dass wir erkennen, dass es nicht darum geht, dass wir irgendwie weltlich reicher werden sollen, sondern dass wir geistlich erfüllter sein wollen und sollen, damit wir eine geistliche Perspektive, eine christuszentrierte Gesinnung haben. Oh Herr, schenke, dass wir deine Warnung annehmen und auch Warnung klar aussprechen im Leben bei den Menschen, die wirklich nicht so wandeln wie du. Es möchtest in deinem Wort, dass wir die Warnung von dir annehmen, dass wir Warnung weitergeben, dass wir in deiner Gesinnung auch in diesem Bereich wandeln. Und Herr, bitte schenke, dass wir, wenn wir biblisch zurechtgewiesen werden, wenn wir mal wieder verblendet oder verhärtet sind, einfach blind und taub von deiner Wahrheit, dass wir zu dir rennen, zu deinem Wort, in deine Gemeinde, deine Wahrheit aufnehmen, annehmen und in ihr wandeln. Oh Herr, danke, dass du in all dem uns so sehr liebst, uns niemals verwirfst, niemals hinauswerfen wirst, wir niemals abgeschnitten sind von deiner Liebe, deiner Versorgung bis in alle Ewigkeit. Und das dürfen wir wissen, weil du alles am Kreuz gegeben hast. Herr, wir waren dir so wichtig, dass du gestorben bist für uns. Und wir danken dir so sehr dafür, dass wir deine Gnade im Glauben annehmen können. Und schenke, dass wir auch in diesem Glauben, in deiner Gnade auch wirklich zu deiner Ehre und nach deiner Herrlichkeit wirklich wandeln. Dass es zum Ausdruck kommt in unserem Leben, dass wir ein Licht sind, da wo du uns hingestellt hast, dass die Menschen an unserem Wandel erkennen, dass wir dir treu nachfolgen, egal wer uns anfeindet, Herr, dass wir nah bei dir bleiben und nah mit den Streitern der Wahrheit Seite an Seite bleiben. Herr, wir wollen dir alle Ehre geben und dich preisen für deine Gnade, für deinen Segen, für dein Mitgefühl, für dein liebevolles Erziehen. Und wir können es nicht erwarten, wenn wir dich, Papa, wenn wir dich, unseren lieben Herrn, eins sehen werden in alle Ewigkeit und dich preisen werden für all deinen Segen und für all deine Liebe. In Jesu Namen. Amen.